Lachsbrunch, der Literaturschnack mit Nefeli Cavouras und Anselm Neft.
Hallo und herzlich willkommen bei Lachsbrunch. Heute mal wieder mit einem Gast. Hallo Katharina Untold.
Hallo.
Hallo.
Und Anselm ist natürlich auch wieder dabei. Ich stelle kurz unseren Gast vor, Katharina Untold. Hat Germanistik und Anglistik in Hamburg studiert und an verschiedenen Theatern im Bereich Kostüme und Requisite gearbeitet, aber auch als Lektorin. Und heute aber arbeitest du als Kleinstkindpädagogin und als Autorin, wobei nicht mehr als
Die Kinder sind größer geworden.
Die Kinder sind jetzt ein Tickchen älter, also ich arbeite jetzt an einer Grundschule.
Ah.
Genau. Aber auch nicht als Lehrerin oder so, sondern in der offenen Arbeit am Nachmittag.
Und aber auch immer noch mit Schwerpunkt Atelier und Gestaltung. Ja. Okay, ja. Das ist ja super. Also du arbeitest handwerklich mit den Kindern quasi und arbeitest künstlerisch und arbeitest aber auch als Autorin. Und da schreibst du Kurz- und Ultrakurzprosa, wie es auf deiner Webseite steht. Mhm. Was genau ist denn Ultrakurzprosa?
Ist eigentlich einfach nur ein Begriff, den ich verwendet habe, weil ich teilweise wirklich sehr, sehr kurze Texte schreibe, die manchmal nur... Also die kürzesten sind vielleicht so eine halbe Seite oder eine knappe Seite lang. Und ich fand so Erzählung nicht ganz passend als Beschreibung dafür und habe deswegen mir das einfach, ausgedacht vielleicht nicht, aber ich fand das ganz passend auf jeden Fall.
Mhm. Wie bist du zu dieser Form gekommen, wenn ich so fragen darf?
Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich glaube, meine Texte sind, also ich habe von Anfang an Erzählungen geschrieben. Allerdings ganz am Anfang waren die ein Tickchen länger, also vielleicht mal so 10 Seiten oder ich glaube, meine erste Veröffentlichung war so 14 Seiten lang oder so. Und dann sind die mit der Zeit immer kürzer geworden, weil ich, glaube ich, angefangen habe, all das rauszustreichen, was ich irgendwie unnötig fand. Mhm. Also ich habe versucht, das immer mehr zu verdichten und zu verknappen und das hat mir irgendwie am meisten Spaß gemacht. Einfach. Also ja, gefällt mir einfach gut. Ich arbeite gerne so ganz genau mit Sprache und ganz präzise und habe deshalb alles, was zu lang und mir unnötig vorkam in meinem Text, dann immer mehr raussortiert sozusagen.
Aber Lyrik schreibst du nicht? Das wäre ja dann vielleicht die nächste Eskalationsstufe.
Ja, ich habe oft tatsächlich auch darüber nachgedacht. Ich würde aber sagen, ich habe noch nie... Also nichts Ernsthaftes im Bereich Lyrik geschrieben. Nichts, von dem ich sagen würde, das ist irgendwie gut oder so, sondern vielleicht früher mal ausprobiert. Aber mir gefällt, glaube ich, gerade diese so ein bisschen zwischen den Gattungen stehende Form gut. Mhm. Ja. Aber ich würde nichts ausschließen, weder dass die Texte vielleicht irgendwann ein bisschen länger werden, noch dass ich mal die Gattung wechsle. Aber im Moment finde ich das sehr passend so.
Wir können ja auch mit offenen Karten spielen. Wir alle drei sind in derselben Schreibgruppe, auch wenn wir uns jetzt momentan nicht so oft sehen. Ne? Mal ist die eine nicht da, mal der andere, mal findet es gar nicht statt. Mhm. Also es ist so ein bisschen erschlafft gerade, aber wer weiß, vielleicht gibt es diese Rückkehr der Jedi-Ritter noch.
Und wir haben alle im selben Jahr 2023 den Hamburger Literaturpreis bekommen.
Ja,
da wurdest du für deine Ultrakurzprosa ausgezeichnet. Mhm. Und ich finde die sehr atmosphärisch. Also ich mag deine Texte sehr, sehr, sehr gerne. Und du hast heute ein Buch mitgebracht. Mhm. Das stellt uns Anselm vor.
So sieht's aus. Es ist von Jean Rees, Die Weite Sargasso-See oder The Wide Sargasso-Sea im Englischen. Das ist in England 1966 erschienen. Es gibt eine Neuübersetzung im Jahre 2015 bei Schöffling & Co. erschienen, übersetzt von Brigitte Walizek, die auch viele andere bedeutende Autoren und Autorinnen übersetzt hat. Und es ist ein Roman, kann man sagen. Der spielt, so ich würde sagen, in den 1830er Jahren auf Jamaika. 1834 haben die Briten, die damals Kolonialmacht in Jamaika waren, ich glaube bis in die 1960er hinein, also länger als in Indien, die Sklaverei da abgeschafft, das Slave Abolish Law kam 1934. Es hat aber noch so 4 Jahre so eine Übergangszeit gegeben. Und dann waren die schwarzen Menschen, die aus Afrika dahin geschafft worden waren, frei, aber sehr arm in der Regel, und die Minderheitsbevölkerung der Weißen reichen, oft Zuckerrohrplantagenbesitzer, hatte keine Arbeitskräfte mehr zum Ausbeuten und kam auch so ein bisschen runter und hatte auch ein bisschen Angst davor, dass die Schwarzen jetzt vielleicht nicht nur nicht mehr für sie arbeiten, sondern auch übellaunig werden. Aber ich glaube, das war eine sehr komplexe Gemengelage, die muss ich hier vorweg schicken, um das Buch in seinem Kontext ein bisschen darstellen zu können. Und ich glaube, dass dann aber trotzdem natürlich ehemalige Sklaven weiterhin auf den Farmen und so gearbeitet haben, um da weiter Geld zu verdienen. Also es ist alles eine sonderbare Übergangszeit, und in der beginnt der Roman aus der Sicht eines 12-jährigen Mädchens, das heißt Antoinette. Und diese Antoinette hat eine Mutter namens Annette, das macht die Sache jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert im Erzählen, hat einen kleinen Bruder namens Pierre, der mit einer geistigen Behinderung leben muss. Und der Vater ist gestorben. Und die Mutter stammt, glaube ich, von Martinique und ist so eine kreolische Schönheit. Wobei kreolisch bedeutet einfach nur, dass das Menschen sind, die sind geboren auf den karibischen Inseln. Ob das Weiße, Schwarze oder Halbweiße, Halbschwarze sind, das sogenannte Mestizen. Ich weiß nicht, ob man das heute noch sagt, ich glaube nicht. Kreolisch kann man noch sagen. Was?
Ich glaube auch nicht.
Ja. Auf jeden Fall ist die Mutter so ein bisschen schon so zwischen den Stühlen der englischen Herrschergesellschaft, der autochthonen Bevölkerung, der Sklavengesellschaft. Sie ist eine ehemalige Frau eines Sklavenhalters, der jetzt aber tot ist. Und diese Familie kommt herunter, und das 12-jährige Mädchen beschreibt das recht klarsichtig. Und man spürt die Einsamkeit dieser jungen Person. Und dann heiratet die Mutter neu einen Mr. Mason. Das ist auch hochgradig wichtig, um zu überleben. Also die haben schon am Hungertuch genagt. Und wir erleben dann mit, wie die Mutter durch verschiedene Ereignisse, die ich jetzt nicht unbedingt sagen muss, sehr stark mental beeinträchtigt wird. Die Kleine kommt dann auf so eine Klosterschule. Dann gibt es einen Sprung, dann gibt es den zweiten Teil. Und der ist dann aus der Sicht eines jungen Mannes, ich nenne ihn mal Rochester, geschrieben. Und dieser Rochester, also der weite Teile vom zweiten Teil, dieser Rochester heiratet die 18-jährige Antoinette. Und zwar, weil, so ist es in England damals gewesen, die Frauen geben eine Mitgift mit in die Ehe und die gehört dann dem Mann. Also ein Konzept, wo ich jetzt keinen Haken dran erkennen kann aus meiner Sicht. Aber andere würden mir da vielleicht widersprechen. Und der Rochester ist halt von seinem Vater und seinem älteren Bruder so ein bisschen stiefväterlich behandelt und sieht darin seine große Chance, zu Geld zu kommen. Und der Mr. Mason sieht seine Chance, diese Tochter, die ja nicht sein eheliches Kind ist, irgendwie zu verheiraten und loszuwerden. Und dann geht's allen gut. Aber diese Ehe ist schon in den Flitterwochen, die wir dann ausführlich erzählt bekommen, einigen Prüfungen unterzeichnet. Und um es jetzt abzukürzen, es gibt auch noch einen sehr kurzen dritten Teil, aber den fasse ich jetzt nicht zusammen. Ich würde nur sagen, es geht um eine junge Frau, die auf Jamaika geboren wird und aufwächst und zwischen verschiedenen Welten und damit auch Identitätsangeboten ist und die sich, ich sag's mal ein bisschen pathetisch, nach Liebe sehend, aber alles mögliche andere findet. In einer Welt, die für eine zarte junge Frau oder auch vielleicht für Menschen allgemein nicht gemacht zu sein scheint. Und das Buch ist 220 Seiten kurz, aber wie man jetzt schon sich denken kann, sehr reichhaltig. Katharina, warum hast du unter allen Büchern, die die Welt so hergibt, dieses hier in unseren Podcast mitgebracht? Das ist übrigens die Folge 65, das haben wir am Anfang nicht gesagt. Das ist mir wichtig. Ja. Warum Jean Rhys und warum die weite Sargasso-See?
Also, eigentlich, weil ich das kurz bevor ihr mich gefragt habt, ob ich hierher kommen möchte, ich das gerade gelesen hatte im Original auf Englisch. Und ich bin darauf gekommen, weil es eigentlich ein Buch war, was ich schon lange im Hinterkopf hatte, aber wieder vergessen hatte eine ganz lange Zeit. Das ist mir im Studium untergekommen, aber nur so als Erwähnung am Rande. Ah, ja. Also ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, es war in einem Seminar zum Roman des 19. Jahrhunderts, im englischen Roman des 19. Jahrhunderts, und da Natürlich haben wir unter anderem Jane Eyre gelesen von Charlotte Bronte. Und das ist auch eigentlich eine wichtige Referenz bei diesem Buch. Also weil in Jane Eyre, das erinnerte ich auch noch irgendwie sehr stark aus diesem Buch, auch lange nachdem ich das gelesen hatte, dass da eine Mad Woman in the Attic vorkam. Und das ist irgendwie auch so ein feststehender Begriff, so ein Topos geworden, diese verrückte Frau auf dem Dachboden. Und die ist eben in Jane Eyre so ein Moment, jetzt habe ich kurz den Faden verloren.
Sie ist ein bisschen so ein Spukerzeugungsmittel, weil sie steht eigentlich zwischen der Liebe von James und Rochester, weil der ist dummerweise noch verheiratet, aber mit eben dieser Verrückten
Verrückte,
auf dem Dachboden. Ne?
Diese Verrückte, Bertha. Genau, die er eben Bertha. Aus der Kolonie mitgebracht hat und geheiratet hat. Und ja, die ist geistert sozusagen in diesem Haus herum. Und ja, das ist sehr problematisch, wie sie beschrieben ist, weil sie eben quasi wie ein Nichtmensch, also irgendwie eine Bestie, etwas Dämonisches, etwas ja eigentlich vollkommen Entmenschlichtes beschrieben wird. Und Jean Rhys hat ihr quasi eine eigene Geschichte gegeben mit White Sargasso Sea. Und ich weiß halt noch, dass ich diese Mad Woman in the Attic, dass ich das irgendwie faszinierend und bizarr und schrecklich fand und diesen Roman mir irgendwie diesen Titel gemerkt habe einfach von Jean Rhys. Ich wusste nichts darüber, außer dass es halt so ein postkolonialer Roman ist und sie diese Geschichte von Bertha irgendwie erzählt und fand das interessant. Und aus irgendeinem Grund mochte ich auch den Titel. Ich hatte auch noch nie gehört.
Der ist schön, ne?
Ja, der ist sehr schön und mir ist tatsächlich auch jetzt erst aufgefallen, wie viel da drin steckt, also wie schön der eigentlich ist. Ich habe nämlich jetzt erst vor dem Podcast mal nachgeguckt, was das Sargasso-Meer ist. Und das sei eine sehr schöne Metapher eigentlich auch für das ganze Buch, ist mir aufgefallen. Weil das Sargasso-Meer, ich dachte irgendwie erst mal, das ist vielleicht das Meer direkt vor Jamaika, aber das stimmt ja gar nicht. Sondern das ist ja so im Atlantik quasi irgendwie ein eigener
Bereich.
Ein eigener Bereich, genau. Und das Interessante ist halt unter anderem, dass das einzige Meer ist, das keine Küsten hat. Also das nur von Strömen umgeben ist. Also eigentlich quasi so ein.
Und auch, glaube ich, keinem gehört.
Genau,
kann
keine
das
klare Zugehörigkeit. Das weiß ich nicht. Ja. Genau.
Ich habe es auch nochmal nachgeguckt.
Kein Land, das da Ansprüche drauf erheben.
Ja, also die einzige Land, das einzige Land, was da sozusagen überhaupt drin ist oder irgendwie, also die einzige Landmasse, die da drin existiert, sind die Bermuda-Inseln. Und sonst ist es halt einfach ein Wasser, wo irgendwie Algen ganz viel vorkommen, Braunalgen, die heißen Sargassum, habe ich nachgeschaut. Ja. Und noch ein sehr bizarrer Fakt, da kommen alle Aale her.
Nein, das wusstest du, Nefeli.
Doch,
ne?
Ja,
du bist
ja
große Aalfreundin.
Ja. Ja, also ich wusste, dass es so, dass die Aale quasi immer dahin auch reisen und sich da ja auch vermehren. Und
ich dachte, man wüsste nicht genau, wo
genau,
die das
also
man
weiß
hat das
nicht,
irgendwann rausgefunden.
Man vermutet, es ist das Sargasso-Meer.
Ja, man weiß aber auch gar nicht genau, wie das, also es gibt ganz viele Geheimnisse drumherum. Ja. Also deswegen, ich finde auch, dass die Sargasso-See so ganz viele Geheimnisse mit sich bringt und auch so dem Menschen nicht klar, also das ist dem Menschen noch nicht so alles so erforscht und deswegen finde ich, passt das auch so ein bisschen zur Geschichte, also das, woran der Mensch noch nicht rankommt, obwohl er eigentlich denkt, das ist doch auf der Welt, das gehört uns doch einfach eigentlich.
Ja, und ich fand halt auch, dass das eben, ja, dass es so im Nichts ist quasi, ne? Also dass es an keinem Land ist, es so, hat so was Isoliertes irgendwie auch, das finde ich, passt halt sehr gut zu der Protagonistin und dass auch diese Gegend so ein bisschen mit dem Verschwinden, also diese Bermuda-Dreieck oder so, ist, glaube ich, nicht genau da, aber das hat ja auch so diese Assoziation von man ist lost, man verschwindet irgendwie und ich fand, das passte alles sehr gut irgendwie zu diesem Roman und diese Aale, das wollte ich noch sagen, das finde ich nämlich auch faszinierend, die kommen alle dahin, Leichen da und die kleinen Aale, die neuen Aale, migrieren dann von dort aus nach Europa und Amerika. Also es hat auch mit sozusagen mit Migration zu tun. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles so interniert ist, aber
das
ich fand
sie
diese,
vielleicht auch damals. Ja,
wusste sie wahrscheinlich nicht, weil das wusste man da noch gar nicht. Und trotzdem finde ich irgendwie diesen Ort als Titel sehr passend einfach für das Buch.
Ja, auch die Handschriften von Saragossa, von Jan Graf von Poticki, das ist ein toller Erzählteppich, auch aus dem 19. Jahrhundert, Handschriften von Saragossa, ja. Okay, ich habe jetzt dem entnommen, dass du das Buch erst gelesen hast, nachdem wir dich eingeladen haben.
Nein.
Du hattest das auf der Liste lange und hast es jetzt von neulich gelesen und das war das Erste, was dir einfiel, da möchte ich jetzt gerne mal drüber reden, weil das ist noch ganz frisch,
so frisch
der Eindruck
war, genau.
Und offenbar auch ein Buch, das dich irgendwie bewegt oder
inspiriert
hat.
Ich fand das total interessant. Ich habe vor allem den ersten Teil sehr, sehr gerne gelesen. Also ich mochte sehr…
Die Kinderperspektive.
Ja, das ist absolut, war absolut das, was ich am liebsten mochte an dem Buch. Und mir hat die Sprache einfach wahnsinnig gut gefallen. Also ich finde das sehr sinnlich und sehr konkret und plastisch beschrieben. Vor allem so diese Schilderung des Gartens, da finde ich, da ist auf jeden Fall auch eine meiner Lieblingspassagen, ist ziemlich vom Anfang des Buchs auch, wo sie den Garten beschreibt.
Mhm.
Ja, genau, und also, ja, und es hat mich einfach auch interessiert, ich dachte, wo ihr mich jetzt eingeladen habt, würde ich gerne mit euch auch natürlich über die anderen Teile sprechen und weil ich also zu dem ersten Teil hatte ich so ein ganz klares Gefühl. Ich fand das sehr stimmig und sehr schön beschrieben. Und den zweiten und dritten Teil fand ich ein bisschen ambivalent. Also auch, wie mir es gefallen hat sozusagen, wie es gemacht ist tatsächlich.
Okay. Ja. Dann fragen wir doch mal Nefeli. Wie hat dir das Buch gefallen? Teil 1, 2 und 3.
Also erstmal, ich habe das Buch vorher nie gehört. Ich kannte das
ich nicht.
Ich habe auch keine Anglistik. Genau, eine Bildungslücke. Ja. Also danke erstmal dafür, dass du das mitgebracht hast. Weil ich finde schon, dass das ein sehr besonderer Schatz ist, vor allem auch wegen dieser Zwischenphase, also dieser Übergang von Sklavenhaltung und Freiheit, über den ich mir nie Gedanken gemacht habe. Mhm. Wie auch, das ist so weit weg von meiner Realität und meiner Vorstellung, dass ich auch mir dieses Miteinander von den Menschen an einem Ort gar nicht vorstellen konnte. Ich hatte am Anfang tierische Schwierigkeiten reinzukommen, eben weil mir alles so fremd war und weil ich erstmal wie so recherchieren musste, okay, in welcher Zeit genau spielt das? Also ich war zu sehr reingeworfen.
Mhm.
Ich hätte so wie einen Lektüreschlüssel eigentlich am Anfang gebraucht
und
fühlte mich am Anfang sehr entmutigt und lustlos tatsächlich, obwohl ich die Sprache mochte, aber ich hatte auch keinen Zugang zu der Figur irgendwie, auch wegen dieser Kinderperspektive, die mir aber nicht so kindlich vorkam und es kam ja auch schon alles so erwachsen vor und ich habe vieles auch einfach am Anfang nicht verstanden und mein Interesse wuchs tatsächlich mit dem zweiten Teil.
Interessant.
Mit den Flitterwochen, weil ich da dieses Ich glaube, das war dann etwas, wo dann die Lebensrealität näher an dem dran war, was ich mir vorstellen konnte. Also man verliebt sich und die eine Person ist aber ganz anders als man, oder man verliebt sich eben, also die verlieben sich ja nicht ineinander, die haben ja gar nicht den Raum, sich zu verlieben, aber es ist doch ganz anders oder die Wünsche sind ganz anders, als man gehofft hätte. Die Person hat nicht die gleichen Interessen. Also es ist irgendwie total tragisch, wie auch Antoinette irgendwie eigentlich nur sich nach ihrer Heimat auch sehnt und eigentlich über diese Landschaft auch reden möchte, wie toll das ist und sich Mr. Rochester, der in dem Buch ja gar nicht als diese Person genannt wird.
Man muss Jane Eyre kennen, um zu wissen, wer das wieder heißt. Aber das ist dann eigentlich am Ende klar.
Ja, das ist am Ende klar.
Wenn man es nicht kennt, ist es auch egal.
Ja, eigentlich schon, absolut.
Ja.
Und witzigerweise, ich hab Jane Eyre nicht. Ich habe es mal angefangen zu lesen als Jugendliche, weil ich den Film gesehen hatte 2011 mit Michael Fassbender und ich war sehr verliebt in Mr. Rochester. Ich fand ihn null problematisch in der Verfilmung. Ich fand ihn nur toll und ich habe sogar nicht verstehen können. Und ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt, weil Antoinette eigentlich auch Ähnlichkeiten mit Jane Eyre hat. Ich habe damals nicht verstehen können, warum die so ihre Prinzipien hat und sich nicht einfach auf ihn einlässt. Warum sie ihm nicht einfach quasi verzeihen kann. Weil die beiden lieben sich doch.
Ja.
Und jetzt so, als ich das nochmal gelesen habe und nochmal einfach nachgedacht habe, ich meine, ich war damals 15, als ich den Film gesehen habe, dachte ich, oh, das ist schon irgendwie total stark, dass man da so zwei Figuren, also hier in dem Roman Antoinette, aber auch bei Jane Eyre, eben Jane Eyre hat, die beides Frauen sind, die eigentlich einem Mann und seinem Status unterworfen sind, aber wirklich drum kämpfen, um ihre eigenen Prinzipien und um ihre Augenhöhe versuchen zu kämpfen, jeweils auf ihre eigenen Arten und Weisen. Und das finde ich irgendwie toll. Also das konnte ich dem Roman sehr, sehr abgewinnen, diese Perspektive. Aber ich hatte am Anfang, also ich finde es wahnsinnig spannend, dass du den ersten Teil so machtest, weil ich kann nicht.
Geht mir gerade umgekehrt genauso, weil ich ab dem zweiten Teil ich hatte, also bei mir war es eigentlich umgekehrt, dass ich wirklich am Anfang, also als ich muss sagen, als ich es auf Englisch gelesen habe, vielleicht liegt es auch daran, dass ich es jetzt auch nochmal auf Deutsch gelesen habe für den Podcast. Ich hatte es halt erst auf Englisch gelesen und da musste ich auch erstmal so reinkommen, aber es hat mich trotzdem total angezogen, das Buch. Mhm. Und der erste Teil, da fand ich, waren einfach wahnsinnig schöne Passagen drin. Ich weiß nicht, soll ich schon mal eine, wollen wir schon mal eine?
Gerne.
Ich habe nämlich. Also ich habe eine Lieblingspassage, die ist wirklich direkt vom Anfang. Auf Englisch ist sie noch schöner, aber ich lese sie jetzt trotzdem auf Deutsch. Und da beschreibt sie halt den Garten des Orts, wo sie aufgewachsen ist. Unser Garten war groß und schön wie der in der Bibel. Ein Lebensbaum wuchs darin. Aber alles war verwildert. Die Wege waren zugewachsen und der Geruch welker Blumen vermischte sich mit dem des frischen, lebendigen Grüns. Unter den Baumfahnen, so groß wie die Baumfahne im Wald, war das Licht grün. Orchideen blühten außer Reichweite oder durften aus irgendeinem Grund nicht berührt werden. Eine ähnelte einer Schlange, eine andere hing wie ein Tintenfisch mit langen, dünnen, braunen Tentakeln, bar aller Blätter von einer knorrigen Wurzel. Zweimal im Jahr blühte die Tintenfischorchidee. Dann war kein Zentimeter Tentakel mehr zu sehen. Sie war eine glockenförmige Masse aus weiß, lila und dunklen Rottönen, wundervoll anzusehen. Der Duft war sehr süß und intensiv. Ich ging nie auch nur in ihre Nähe. Das war so eine Passage, die ich sehr, sehr stark fand. Mhm. Und die auch, wo einfach auch so viel drinsteckt und eben auch ihre, sie sagt an einer Stelle viel später, glaube ich, zu Rochester, oder ich weiß nicht, ob sie es zu ihm sagt, aber sie sagt auf jeden Fall irgendwo, dass sie diesen Ort Coolibri mehr liebt oder so liebt wie eine Person oder sogar vielleicht mehr als eine Person. Also sie ist so ganz stark damit verbunden und ich finde, das wird sehr deutlich und gleichzeitig ist da sehr viel von der von ihrer psychischen inneren Verfassung drin, finde ich. Also es hat irgendwie sowas ganz, einerseits was ganz Schönes und ganz Reiches und gleichzeitig aber auch sowas sehr Melancholisches. Und also sie hat ja auch so eine, sie beschreibt ja auch dann später auch in den Gesprächen mit Rochester, wird ja so eine Todessehnsucht von ihr auch irgendwie deutlich, ne? Und ich finde, dieses ja sehr morbide steckt da ja irgendwie auch schon drin in der Passage. Und also ja, mir hat es wirklich gut gefallen, wie sie es beschreibt. Und ich wollte auch nochmal sagen zu der Perspektive, ich hatte eigentlich, also natürlich ist es eine kindliche Perspektive, aber ich hatte eher das Gefühl, es ist sozusagen eine erwachsene Person, die Perspektive, also die quasi mit Abstand.
Die sich erinnert, diese, wie sie als Kind das wahrgenommen hat.
So habe ich es eher gelesen, tatsächlich. Ja. Weil eine kindliche Perspektive ist es nicht, weil es kommen so Passagen, wo man wirklich merkt, da ist schon so viel Reflexion drin. Ne? Das ist eigentlich nicht so eine kindlich-naive Sicht, die sie da beschreibt, ja.
Ja, und dadurch hat es aber so eine Distanz. Also ich glaube, es war mir einfach alles am Anfang zu fern. Ich konnte es einfach, ich konnte mich nichts annähern, also weder der Umgebung, obwohl sie so plastisch erzählt war, aber ich hatte immer das Gefühl, ich werde immer wieder rausgeworfen durch irgendwelche Brüche. Wie ging es denn dir, Anse?
Ja, würde mich auch interessieren.
Ich fand alle drei Teile gut. Also mir ging es jetzt nicht so, dass ich den ersten besser fand als den zweiten oder den zweiten besser als den ersten. Ich mochte auch den dritten Teil sehr gerne.
Ja, ich auch.
Ich bin aber auch nicht so leicht reingekommen und es ist ein bisschen seltsam, aber ich finde das Buch einerseits sehr intensiv und stark und absolut lesenswert und hochinteressant, aber auch ein bisschen sperrig und nervig, und zwar sperrig auf eine unnötige Weise. Und es ist, das haben wir bisher noch nicht gesagt, sage ich gleich.
Ja.
Und es ist, das haben wir bisher noch nicht gesagt, wahnsinnig düster. Also das ist ein unglaublicher Runterzieher. Also da kommt ganz viel ganz Dunkles von ganz weit unten mit. Das muss man einfach mal sagen. Also das ne, für die Interessierten zu Hause, wenn ihr irgendwie euch robust fühlt, tolles Buch.
Keine Strandlektüre.
Ah, nee, so eine Urlaubsstrandlektüre ist das nicht. Und sperrig daran finde ich, ich finde, dass die Sprache einerseits oft, wie das, was du vorgelesen hast, Katharina, schön, klar, präzise ist. Aber manchmal ist sie auch ziemlich unpräzise. Und ich weiß auch nicht, ob es immer an der Übersetzung liegt. Aber also gerade der Einstieg, der ja von mir verlangt, sozusagen diese Zeit, diesen Ort, diese ganzen Namen auf die Kette zu kriegen und dann auch noch mit 3-4 Rückblenden sofort einsteigen, anstatt mit einer Szene, die mich erstmal langsam reinholt, ist jetzt dramaturgisch oder erzählerisch jetzt nicht irgendwie das absolute Gold. Mhm. Und dann kommen so Verwirrungen auf, wer spricht eigentlich gerade, worüber redet der? Und dann ist es manchmal einfach sprachlich schief. Ich nenne mal ein Beispiel, ihr kennt mich, ich habe das bei Christian Kracht exzessiv gemacht, bei dem gibt es das viel öfter. Aber hier ist es ein harmloses Beispiel, das aber zeigt, wo dann mein Gehirn aussetzt und ich sage, oh Gott, kann ich mich auf die Stimme hier verlassen oder ist die betrunken, die Erzählstimme? So.
Okay,
da kommen wir ja gleich noch zu, zum Thema Alkohol. Seite 20 hier in der Schöffling-Ausgabe. Ich weiß nicht, woher sie das Geld hatte, den weißen und den rosa Mousselin zu kaufen. Meterweise Mousselin oder Mousseline. Ich kenne diesen Stoff vom Namen her, aber ich habe es noch nie gehört, auch wie man es ausspricht. Vielleicht, Mussolini. Vielleicht hatte sie ihren letzten Ring verkauft, denn es war nur noch einer übrig. Das ist ein Satz, damit kann man mich in den Irrsinn treiben. Wenn sie ihren letzten Ring verkauft hat, dann ist nicht mehr einer übrig. Was sie sagen will, ist, vielleicht hatte sie ihren letzten Ring verkauft, denn vorher war nur noch einer übrig gewesen. Ja? Und von solchen Sätzen gibt es nicht so viele, aber ich würde sagen so 10 in dem Buch. Und dann macht sie manchmal nicht klar, wer gerade spricht. Und man kann sich das oft herleiten, aber nicht immer. Mhm. Das zieht einem so ein bisschen Energie weg. Und gleich auf der ersten Seite, das noch als letztes, das fängt so ganz also unreinziehend ran. Es wird erstmal hier die zweite Frau meines Vaters, dann schließt die Reihen, sagten die Weißen, dann taucht die Christophine auf und so. Und dann an einem anderen Tag hörte ich sie mit Mr. Luttrell sprechen, das ist also ihre Mutter, hörte sie sprechen, der unser Nachbar und ihr einziger Freund war. Natürlich haben sie ihre eigenen Schwierigkeiten. Sie warten immer noch auf die Entschädigung, die die Engländer ihnen versprochen haben, als die Sklaverei abgeschafft wurde. Manche werden lange warten müssen. So, da weiß ich nicht, wer sind sie? Da weiß ich nicht, spricht die Mutter oder der Mr. Luttrell? Und da weiß ich nicht, warum in der Zeit irgendjemand erklären muss, die Engländer ihnen versprochen haben, als die Sklaverei abgeschafft wurde, weil das wissen ja alle, die da sind. Also das ist ja so wie so ein Infobump. Mhm. Und wenn das so losgeht, ein Buch, dann denke ich schon mal so, ne? Also konzentrier dich, Autorin. Also erzähl mir das so, dass ich dem nicht unnötig viel Hirnschmalz reinstecken muss. Also es gibt natürlich Bücher, die sind sperrig, aber das hat einen guten Grund. Und hier denke ich, es ist manchmal schlampig. Aber dann ist dieses Kind so faszinierend und so einsam. Und natürlich liebt es das Land und die Landschaft, weil es seine Liebesgefühle ja irgendwo hingeben muss. Und von der Mutter und dem geistig behinderten Bruder kommt ja nicht viel. Die ist total allein. Bis auf Christophine.
Genau.
Auf die kommen wir dann gleich. Ja, die schwarze Ersatzmutter, kann man sagen. So eine Haushälterin, die, obwohl die Sklaverei abgeschafft ist, da geblieben ist. So aus Loyalität vielleicht auch nicht.
Wir erfahren ja später auch ein bisschen, warum möglicherweise.
Ja, kannst du auch jetzt schon droppen.
Droppe ich mal, genau. ich glaube, es ist doch so, dass sie irgendwie auch ins Gefängnis sollte oder im Gefängnis.
Ja, die flieht von einer dieser karibischen Inseln, weil sie schwarze Magie praktiziert hat und den Leuten das dazu bunt wurde mit ihren Umtrieben. Und die soll ins Gefängnis und haut dann ab.
Ist das schwarze Magie? Also ist es sowas ähnliches wie Voodoo, ne?
Obea heißt das da. Und das ist nicht selten Schadenszauber, aber ich glaube, wenn man die Einheimischen damals gefragt hätte, dann geht das auch in Richtung Heilung, Liebestränke und so. Aber es ist Manipulation der Wirklichkeit, also dass du mit der Hilfe von Geistwesen Menschen manipulierst und das ist natürlich nichts, wo jetzt die Mehrheit sagen würde, wuh, das ist ja irgendwie total sympathisch. Ne?
Sie hat auf jeden Fall ja auch dadurch so eine ganz besondere Stellung. Ne? Also sie ist ja eine sehr starke Person. Das erkennt ja sogar Rochester an. Mhm. Er mag sie überhaupt nicht. Also er findet sie ganz furchtbar. Gleichzeitig muss er dann trotzdem irgendwann so anerkennen, ja, doch, sie ist schon klug und sie ist stark.
Ja, vor allen Dingen hat sie Macht auf die Situation. Genau. Und das interessiert ihn, glaube ich.
Ja, ne? das natürlich dann später auch. Aber ich glaube, schon vorher erkennt er irgendwie, dass sie so eine bestimmte besondere Stellung hat.
Aber er mag sie nicht.
Er mag sie überhaupt nicht.
Er sagt gleich am Anfang zu Antoinette, seiner Frau, dann so, die ist lahmarschig, die flucht, die ich mag nicht die Art, wie sie spricht. Mhm. Und da ist, glaube ich, eine Art von Angst drin. Ich glaube, der hat viel Angst, der Rochester, vor dem Ort, vor den Schwarzen da, die er nicht einschätzen kann, vor der Christophine ganz besonders. Mhm. Und zwar aus den Gründen, die du sagst, ne? Weil er merkt so, oh, die kriegt schon einiges mit. Mhm. Und die hat vielleicht auch irgendwie Kräfte.
Mhm. Ja, und also sie ist ja auch, würde ich sagen, so die, ja, eigentlich die stärkste oder mächtigste weibliche Figur in dem ganzen Roman. Also
ja, aber sie hat nicht geheiratet, das sagt sie auch.
Ja.
Sie sagt, warum soll ich mir so einen blöden Mann ans Bein binden? Das macht mich nur schwach. Mhm. Das ist dann auch ein Kommentar in diesem Buch von 1966.
Das stimmt, das stimmt. Und also so ein bisschen ist auch noch die Tante Cora so ein Vorbild.
Da ist der Mann gestorben.
Ja, und die, und das fand ich auch ein ganz System.
Ja. Ich erkenne ein Muster.
Ja, ich erkenne es auch. mir ist aber auch aufgefallen, Tante Cora sagt an einer Stelle, dass, oder die Protagonistin hört das irgendwie so, ihr geht es nicht gut, das ist nach diesem schrecklichen Überfall auf das Haus und danach ist sie lange krank und hört aber trotzdem so mit halbem Ohr oder so im halben Bewusstsein, wie Tante Cora sagt, dass bei der Heirat es wichtig wäre, dass sie abgesichert ist. Oder ich weiß nicht mehr genau, an welcher Stelle das war, aber sie legt auf jeden Fall irgendwann so Wert darauf, dass sie sich absichert, dass sie halt nicht einfach ihre ganze Mitgift hingibt und dann ist das
futsch. Das ist mal, wo eine Frau solidarisch mit einer jüngeren Frau ist und ihre Lebenserfahrung ihr sozusagen zur Verfügung stellt.
Genau.
Und hilft. Und die Christophine hilft ja eigentlich auch.
Ja, und sie gibt ihr auch Ratschläge, die aber
auch ganz gut sind, wobei auch nicht alles, was sie da macht, vielleicht so super ist. Thema Liebestrank.
Ja. Das will sie aber ja eigentlich
auch. Aber sie macht es. Sie muss es ja nicht machen. Sie könnte ja auch Antoinette vor sich selber schützen. Ne? Und,
das stimmt.
Ja, also, aber es gibt diese Momente, wo relativ kluge, halbwegs machtvolle Frauen versuchen, Antoinette so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Ja, halbwegs machtvoll.
Wie du das so relativierst.
Ja, viel Macht haben die ja trotzdem nicht.
Das stimmt, das stimmt.
Die eine ist sofort eingeschüchtert, als Rochester droht, ja, du sollst in den Knast kommen, ich muss nur einmal den Polizeihauptmann hier anrufen, dann war es das mit deiner Hexerei. Ja. Also die muss dann kuschen in dem System und die Tante Cora ist halt verwitwet und die verstummt irgendwann.
Genau.
Also man kann jetzt hier nicht sagen, dass da triumphale Frauenschicksale erzählt werden.
Ne? Leider nicht, nee.
Würde ich auch nicht sagen, dass die Männer viel besser wegkommen, aber finanziell sind sie am Drücker, was diese englischen Gesetze eben total begünstigt haben. Mhm. Also eigentlich ist das so Patriarchat am Limit, dass nicht nur jeder Mann halt so eine Frau fast wie so ein Besitz zugeschoben bekommt, sondern dass die Familie von der noch bezahlen muss, dass sie geheiratet wird und das Geld gehört dann dem Mann. Mhm. Ich meine, das ist schon.
Das ist schon hart.
Das ist schon richtig hart.
Und dann darf er auch einfach ihren Namen umändern.
Ja.
Das ist natürlich also so dieses.
Ja, aber das darf, weiß
also
ich nicht.
Er macht es einfach. Und das ist aber natürlich auch so eine. Also so eine krasse Entpersonifizierung. Also sie wird einfach alles, was sie hat oder was sie ausmacht, wird ihr so genommen. Also so ihre Liebe zur Natur wird genommen, ihr ganzes Umfeld wird ihr so genommen.
Warum glaubst du, dass er ihr einen anderen Namen gibt? Sie heißt ja Antoinette.
Genau, was damit, ja eigentlich ein guter Name ist.
Naja, da würde ich sagen französische Herkunft, französische Kolonien, nicht englische Kolonien.
Ja. so ich hatte
Martinique.
Ich hatte das Gefühl, aber das ist vielleicht auch nur meine Projektion, dass Antoinette eigentlich viel zu, er stuft sie ja niedriger ein als sich selber und Antoinette klingt nach irgendwie einer Art, also nicht Adeligen, aber nach einer höher gestellten Person und Bertha ist ja eher so ein Name von, ich weiß nicht, von der Magd. Also,
war das damals so?
Das weiß ich auch nicht.
Ja, gut. Also das ist aus heutiger Sicht, denken wir, Bertha, ja, die Magd. Aber ob das damals so war, weiß ich nicht.
Was ist denn, was denkt ihr oder so?
Also ich habe eine ganz andere Interpretation dazu, was auch daran liegt, dass ich halt viel auch an Jane Eyre gedacht habe dabei. Ne? Mhm. Also ich habe das eher auf so einer Metaebene gelesen, dass, also Bertha heißt ja die verrückte Frau in Jane Eyre, also die Mad Woman in the Attic. Und ich habe das so gelesen, dass quasi in dem Moment, wo er anfängt, sie Bertha zu nennen, er sie versucht zu völlig zu entmenschlichen, sie wirklich in diese Rolle, die Verrückte, zu packen. Also sie ist ja nicht verrückt.
Das wäre, wenn man den anderen Roman als Referenz nimmt, wäre das sozusagen die Metaebene. Ne?
Genau. Wenn man das nicht nimmt, dann kann man immer noch sagen, er eignet sie sich an, sozusagen. Mhm. Also er versucht, ihre Persönlichkeit, ihre Persönlichkeit ihr zu nehmen. Und er sagt ja auch wirklich dann, dass er sie zerstören will, dass er sie brechen will, dass er sie besitzen will, dass sie keinen anderen Mann mehr lieben soll, auch wenn gar nicht mehr begehrt.
Da greifen wir jetzt stark vor. Ne? Wir springen so ein bisschen arg im Text rum, weil man denkt dann so, ach, der heiratet die und will die dann zerbrechen. Also natürlich ist das voraussetzungsreicher und das kann man jetzt anhand des Namens, glaube ich, erklären oder uns dem annähern. Mir kommt es so vor, als ob der Rochester jetzt erstmal sie wegen des Geldes geheiratet hat, ohne sie groß zu kennen. Ne?
Ja.
Und jetzt hat er halt diese Frau da am Hacken, weil er eben das Geld braucht. Und jetzt will man ja ein Gentleman sein und schmeißt die Frau nicht sofort weg. Das geht auch nicht so ohne weiteres, wenn man in der englischen Gesellschaft noch irgendwie halt etwas darstellen will. Man muss da schon Wege finden. Und der will ja auch kein Unmensch sein. Er sieht sich ja selber nicht als böse. Und kommt er halt mit ihr auf diese Insel und ich glaube, was er da merkt, ist, die Frau ist mir echt fremd. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil die kommt nicht aus England, die kommt von hier. Und die ist mit diesen Schwarzen hier aufgewachsen und mit diesem Dschungel und mit diesen komischen Zuckerrohrplantagen. Und ich glaube, was da im Subtext mitschwingt, ist die Angst vor der Natur, die Angst vor einer weiblichen Frau mit Leidenschaften, die Angst vor dem Naturkind, die Angst vor Emotionen, weil er sagt ja auch so Sachen, ich habe mir früh abtrainiert, Emotionen zu zeigen und ich kann das. Und dann sagt sie, ja, ich musste das auch lernen. Da meint er, nee, du kannst das aber nicht. Ne? Also der Engländer, der Upper Class, hat natürlich gelernt, alle seine Gefühle runterzuschlucken und nach außen immer stiff Upper Lip zu machen. Und dann kommt da so eine Frau, die vielleicht ein bisschen lebendiger ist. Und das ist ein ganz spannendes Thema für mich in diesem Buch. Und indem er sie Bertha nennt, sagt er, du bist keine Kreolin mit einer Mutter von Martinique, sondern du bist eine Engländerin und vielleicht auch die Wahnsinnige später, ne? Das würde auch passen. Oder vielleicht auch mir untergestellt. Ich denke aber nicht, dass er Angst davor hat, dass sie über ihm steht, sondern er hat Angst davor, dass sie der Natur näher ist, dass sie wilder ist und dass sie ihn daran erinnert, dass er auch ein Naturwesen ist und er will einfach ein Kulturwesen sein, ein zivilisierter, steifer Brite, ein verklemmter Brite, dem das alles total Angst macht da mit diesen Wilden. Und das ist, glaube ich, ein Teil der Konflikte, die hier in dem Buch sind. Und dann, genau wie du gesagt hast, Katharina, führt seine Angst ihn so Stück für Stück dazu, glaube ich, dass er sie hasst, weil da kommt dann eine Figur namens Daniel Cosway rein, angeblich der Halbbruder, der vom gleichen Vater gezeugt worden sein will mit einer Sklavin. Der schreibt dann ihm, ja, ich möchte dir mal die Wahrheit über deine Frau sagen. Warum er das tut, ist es die Wahrheit, ist es eine Racheaktion, ist der Typ wirklich von ihrem Vater, ihrem ersten Vater gezeugt worden? Also die Hörerinnen merken, es ist eine komplizierte Geschichte. So, ne? Auf jeden Fall glaubt er dem doch recht stark, was, glaube ich, er aus zwei Gründen tut. Einmal, er hat Angst, er findet die wirklich gruselig und da passt die Geschichte, ja, die Mutter war schon wahnsinnig, die wird auch bald wahnsinnig, total gut in seine Ängste rein. Wer ist das überhaupt? Mhm. Und zweitens gibt es ihm einen Ausweg. Wenn ich diese Ehe irgendwie nicht ewig ertragen will, dann erkläre ich die Frau Stück für verrückt und werde die so los. Das heißt, es ist gleichzeitig eine Bestätigung seiner Angst und eine Rationalisierung seiner dunklen Absichten und das passt ihm ganz gut ins Konzept. Und ich finde es alles so schrecklich. Ich muss es nochmal sagen.
Ja, das ist wirklich furchtbar.
Ein Horrorroman.
Ja.
Auch was mit der Mutter passiert. Und da wird ja auch noch so angedeutet, dass die dann von einem schwarzen Diener sexuell missbraucht wird und so. Und wie die Leute auch über sie reden und wie das Kind das schon hören muss. Also, Freunde der Nacht.
Ja, wirklich. Nacht ist ein gutes Stichwort.
Ja, und ich finde, das zeigt aber auch, dass so dieses also er drängt sie ja im Grunde auch in ihre psychischen Erkrankungen oder in ihren Wahn auch quasi richtig rein, weil er sie da fast drin haben möchte. Also es ist nicht so, also ja. Ich finde, es ist ein bisschen so ambivalent quasi erzählt, wie das entstehen kann, ja. dass jemand so wird, quasi in Anführungszeichen verrückt werden kann. Und dass, wenn man eben gefangen gehalten wird, man auch wirklich aus so dieser verrückten gefangenen Person auch werden kann. Ja, aber klar. Er hat sie halt dazu gemacht.
Aber bevor er sie gefangen setzt nachher in England, gibt es ja noch etwas anderes, was, glaube ich, nicht nur sie verrückt gemacht hat, wenn man das so nennen will, und auch ihre Mutter, sondern auch die Jean Rhys selber in einer gewissen Weise. Auf die Person kommen wir vielleicht noch, auf die Autorin. Das ist einfach nicht geliebt werden. Und zwar immer wieder nicht geliebt werden. Also, weißt du, die wird da verheiratet nach dem Motto, jetzt versorgt der Mann die. Und sie ist offen, ihn zu lieben. Also man hat das Gefühl, die könnte das vermutlich sogar. Aber er hat so eine Angst davor, dass er sie zurückstößt. Und die Mutter wurde von dem ersten Mann auch einfach nur wegen der Jugend irgendwie als schöne Tänzerin geheiratet. Der zweite sah einfach ein gutes Mittel, sich da irgendwie in diesen Plantagen noch mal reinzuzecken. Also die Frauen sind da immer nur Mittel zum Zweck und bekommen keine Liebe. Die Mutter liebt ihre Tochter Antoinette nicht so richtig. Die Antoinette ist als Kind total alleine.
Ja.
Dann brennen die Schwarzen noch deren Haus ab. Dabei stirbt der kleine Junge, ihr kleiner Bruder. Das heißt, die Schwarzen, auf die kann sie sich auch nicht verlassen. Die ist Hundeseelen allein in der Welt.
Ja.
Und dann kommt ein Mann und sagt, ich liebe dich auch nicht. Ich finde dich gruselig. Du könntest verrückt werden. Also da snappt man doch. Das ist doch zu viel des Guten irgendwie so. Und ich glaube, die Jean Rhys kannte dieses Gefühl recht gut, wie man ihrer Biografie entnehmen kann. So. Dass man sich immer wieder so fast wie so ein Hund auf den Rücken wirft und sagt, hab mich doch einfach nur lieb. Ich brauche eine Mama, ich brauche einen Papa, ich brauche einen Partner, ich brauche jemand. Und der sagt, ja, ficken würde ich, aber dann das Kind bitte abtreiben nachher. Also, so. Und weil diese Bitterkeit in dem Buch drin ist, finde ich das halt auch besonders düster, weil ich das Gefühl habe, das, was da beschrieben wird, hat eine reale emotionale Basis in der Autorin. Also das ist nicht irgendwie so, ich denke mir mal was Schreckliches aus.
Ja.
So. Nee. Und das deswegen, also ich würde sagen Folge 65, und das ist eines schon der heftigsten Bücher, zusammen mit Der Krieg hat kein weibliches Gesicht.
Ja,
so,
ja.
Das waren so die beiden, obwohl das ganz anders ist hier, ne? Ja, aber okay. Wie findet ihr denn diesen Rochester dargestellt, der ja lange Zeit in einem langen zweiten Teil die Ich-Perspektive hat? Ich sag kurz von mir, ich fand es super, dass der Roman nach 48 Seiten aus der Kindersicht von ihr switcht in diese Männerperspektive, weil ich fand es schon cool, dass die Autorin sich zutraut, so, naja, aus dem Rückblick aus Kindersicht zu beschreiben, und ich finde, das macht sie total gut. Und dass sie dann sich locker anmaßt, aus der Sicht des Mannes zu beschreiben, fand ich total gut, weil wir dann plötzlich denken, jetzt müssen wir uns mit dem identifizieren, der ja eigentlich so das strahlende Love Interest in Jane Eyre ist. Und der ist jetzt auch nicht irgendwie nur einseitig schlecht dargestellt, man versteht dessen Motive, aber es wird dann irgendwie echt ungemütlich mit ihm zusammen. Und dann switcht das mittendrin, ohne Ankündigung, zurück zu ihrer Perspektive und dann wieder zu seiner. Und das fand ich schon richtig cool und aufreibend. Und ich konnte komischerweise, obwohl er jetzt wirklich kein Sympathieträger ist, schon auch mit ihm mitgehen. Also es ist irgendwie nicht so von oben herab verurteilend oder so, ich stell dich jetzt mal bloß, auf so eine simple Weise geschrieben, sondern man hat das Gefühl, und das finde ich richtig toll, dass die Jean Rhys sich da in den rein versetzt, um sich vielleicht auch in die Männer aus ihrem Leben rein zu versetzen und auch so Situationen noch mal aus der anderen Perspektive durchzuspielen. Und ich finde, das ist ja auch etwas, was Literatur einem ermöglichen kann, sowohl als Schreibende als auch als Lesende. Und dass sie das macht, finde ich einfach super. Aber wie ging es euch mit dem zweiten Teil? Weil du meinst ja, Katharina, dass du den Sohn nicht ganz so toll mehr fandest.
Ja.
Dass dir der Rochester vielleicht schon sehr schnell an den Nerven gezerrt hat.
Ich hatte mit dem ganz große Probleme. Aber vielleicht willst du wolltest, glaube ich, gerade was sagen.
Was ich an dem zweiten Teil sehr mag, ist, dass man eigentlich zwei Personen hat, die beide mit ihrer Rolle, die sie spielen oder sein sollen, zu kämpfen haben. Also Mr. Rochester macht das alles mit und möchte, aber fühlt sich auch so in seiner Rolle irgendwie gefangen. Und sie widerspricht ein bisschen dieser Rolle. Also sie sie will sich irgendwie nicht ganz so anpassen oder sie will auch nochmal andere Fragen stellen, mit ihm andere Themen sprechen, als das, was er sich eigentlich unter einer Beziehung mit einer Frau vielleicht vorstellt. Und das mag ich. Also ich mochte, dass man so in beide hineingucken kann. Und ich konnte auch mit ihm auch mitgehen, mit dieser fast Genervtheit, warum sie nicht einfach funktioniert, wie er das einfach möchte.
Ich konnte auch seine Angst verstehen.
Ich konnte auch diese Angst verstehen. Es gibt eine, ich lese jetzt auch mal eine Stelle vor, wo ich finde, da kriegt man so ganz viel, da kommt es auch mit dieser Rolle vor.
Ja.
Alles war sehr grell und bunt, sehr seltsam, bedeutete mir jedoch nichts. Genauso wenig wie sie, das Mädchen, das ich heiraten sollte. Als ich sie schließlich kennenlernte, verbeugte ich mich, lächelte, küsste ihre Hand, tanzte mit ihr. Ich spielte die Rolle, die von mir erwartet wurde. Sie hatte nie auch nur das Geringste mit mir zu tun. Jede meiner Handlungen war eine Willensanstrengung und manchmal wunderte ich mich, dass niemand dies bemerkte. Ich lauschte meiner eigenen Stimme und staunte über sie, ruhig, korrekt, aber jedoch unzweifelhaft tonlos. Dennoch muss ich eine fehlerlose Vorstellung geboten haben. Wenn ich einen Ausdruck des Zweifels oder der Neugier sah, so auf einem schwarzen Gesicht, nicht auf einem weißen. Von der eigentlichen Zeremonie ist mir nur wenig in Erinnerung geblieben. Marmorne Gedenktafeln an den Wänden erinnerten an die Tugenden der vorangegangenen Generationen von Plantagenbesitzern. Alle gut, alle Sklavenhalter, alle ruhten sie in Frieden. Als wir aus der Kirche traten, ergriff ich Antoinettes Hand. Sie war trotz der heißen Sonne so kalt wie Eis. Und das alleine, beim letzten Satz hatte ich schon so Gänsehaut beim Lesen, weil ich dachte, das ist auch schon so ein Bruch, dass ihre Hand nicht warm ist, dass es nicht diese warme Hand der Frau ist, dass er das eigentlich so
kommt
diese...
kommt später andersrum, dass sie sagt, deine Lippen sind total kalt,
genau.
Als er sie küsst in einer auch sau unangenehmen Situation.
Ja, ja, ja. Und ich finde aber so diese, genau diese Temperatursachen, es ist so, als hätten beide so eigentlich unterschiedliche... Also beide haben unterschiedliche Energien. Ich will jetzt gar nicht esoterisch klingen, aber die passen einfach so gar nicht zusammen. Und das ist unangenehm und das ist auch für beide unangenehm. Und das finde ich eigentlich toll geschildert. Und ich finde es natürlich auch toll, dass er mir trotzdem unsympathisch wird, obwohl ja er in Jane Eyre und man kann ja den Roman immer im Kontext setzen, da wird er ja wirklich so als Held abgetan, aber kommt ja eigentlich selber nicht so zu Wort. Also das Jane Eyre ist Jane Eyre auch aus der Sicht von Mr. Rochester?
Nein, aus ihrer Sicht.
Genau, deswegen finde ich es eigentlich...
Er ist schon auch eher eine Projektionsfläche.
Ja, und deswegen finde ich es eigentlich total gut, also auch so schriftstellerisch gut gelöst, dass er hier auch selber zu Wort kommt, damit er eben nicht nur Projektionsfläche ist, wie bei Jane Eyre, sondern dass man...
Ja, wir gucken in ihn hinein und sehen Sachen, die uns nicht gefallen.
Ja,
auch,
genau.
Ne?
Ja.
Aber wie war es für dich, Katharina? Du hast ja ein bisschen gefremdelt.
Ja, also jetzt viele Gedanken in meinem Kopf.
Ja.
Also zum einen wollte ich noch sagen, ich finde Rochester eigentlich nicht diese strahlende Figur in Jane Eyre, sondern er hat da ja schon auch was Düsteres und was Schurkisches. Also er ist nicht ein totaler Schurke, aber er hat ja schon auch sehr Abgründiges. Und ich finde, dass in Jane Eyre Rochester, dadurch, dass in Jane Eyre diese Bertha, wie sie da heißt, eben total entmenschlich dargestellt wird. Also als wäre er wirklich Opfer der Verrücktheit dieser Frau.
Ja, ich armer Mann, warum wird meine Frau verrückt?
Was soll ich? Und es ist so es wird immer so beschrieben, dass es so eine Bürde ist, wie er es dann Jane gegenüber beschreibt, eine Bürde. Und es ist seine persönliche Hölle, die er dadurch lebt und so weiter. Und sie ist so wie ein Dämon. Und da am Anfang, es gibt nur eine Stelle, wo Jane quasi nochmal sagt, naja, aber sie ist doch, so nach dem Motto, sie ist doch ein Mensch, wie kannst du einen Menschen so behandeln und da einfach einsperren in einem fensterlosen Zimmer? Und diese Frage rückt dann aber auch immer mehr in den Hintergrund und irgendwann ist es eigentlich, nehmen alle diese Perspektive ein, okay, die Frau ist einfach verrückt, das ist eigentlich gar keine Frau, das ist eine Bestie oder sowas in der Art. Ne? Und dadurch wird Rochester ja auch so ein bisschen, dadurch, dass sie quasi so vernichtet wird als Mensch, kann er quasi dann ja auch okay gesehen werden sozusagen. Ja. Das, was er tut, ist ja eigentlich moralisch oder ist ja eigentlich überhaupt nicht in Ordnung und trotzdem wird das dann irgendwie so akzeptiert.
Ja.
Und Ich finde, hier ist es eigentlich, also ich hatte ganz, ganz große Probleme mit diesem Rochester. Ich fand es deswegen auch total interessant, dass ihr euch viel mehr in den so reinfühlen konntet. Mhm. Ich habe im ersten Teil, ich habe sehr sympathisiert und sehr, war sehr nah an dieser Figur.
An der kleinen Antoinette.
Genau. Mhm. Also ich konnte mich damit sehr viel, sehr identifizieren und mochte sie sehr. Und im zweiten Teil habe ich ein totales Fremdheitsgefühl dieser Figur gegenüber.
Ja, ja.
Und alles, was er sagt über sie, habe ich immer vor dem Hintergrund gesehen, wie ich sie als Figur erlebt habe und wie sympathisch sie mir ist sozusagen, ne? Und wie sehr ich ihre Sicht teilen konnte oder verstehen konnte. Und ich finde ihn grundunsympathisch. Und ich finde dadurch, dass es in diesem Roman was toll ist, da würde ich euch total zustimmen, ich finde es auch ganz großartig, dass es eben hier nicht eine entmenschlichte Figur gibt. Also es wäre ja sozusagen eine einfache Vorlage, jetzt zu sagen, jetzt sehen wir den Mann nur von außen oder so. Ne? Also das ist eigentlich total gut, dass das, was in Jane Eyre mit dieser verrückten Frau geschieht, dass sie das nicht umdreht einfach und sagt so, jetzt kriegt der Rochester aber keine Innensicht oder sowas, ne? Sondern der bekommt seinen eigenen Teil. Und
so echt einen richtig großen.
Einen sehr großen Teil,
muss
genau.
Man schon sagen,
genau.
Ja.
Und selbst im dritten Teil ist mir noch aufgefallen, gibt es noch mal einen so kleinen Satz, wo diese Grace Poole, die sich über die Verrückte, um die Verrückte in Anführungszeichen dann kümmert, zu der sie dann gemacht werden soll, die dann irgendwie, nicht Grace Poole, sondern die, da wird dann, glaube ich, die Haushälterin oder so zitiert, die dann auch mal sagt, ja, er hat sich so verändert dadurch, dass er auf Jamaika war. Er war so ein gutes Kind, ein guter Mensch, bevor er gegangen ist.
Jetzt hat er graue Haare und
jetzt, genau, und jetzt ist er sein Charakter völlig zerstört und verändert.
Aber er ist auch ein bisschen auch ein Opfer dieser Umstände.
Ja, natürlich.
Weil er einfach
natürlich
auf dieses Geld angewiesen ist und dafür muss er eine Frau heiraten, ob er das will oder nicht. Ja, das ist alles, die sind alle irgendwie so ein bisschen
in dem System
gefangen. Und natürlich könnte jeder damit besser umgehen, ne? auch er. Aber ich verstehe seine Angst vor dieser doch schwer traumatisierten, super liebesbedürftigen Frau, wo die Mutter schon echt abgedreht ist. Und das ist etwas, würde ich mal sagen, da musst du ein starker Mensch sein. Und das ist er ja offensichtlich nicht. Mm-mm. Und ich kann es von ihm auch gar nicht verlangen. Mm-mm. So, ne? Also deswegen, ich finde den auch nicht sympathisch, aber ich kann mit der Figur gut mitgehen. Mm-hmm. So, ne?
Ich gar nicht.
Ja. Ja, genau. Ja,
ich kann ihn mir rational auch herleiten. Ja. Ne? Also ich kann mir herleiten, okay, das ist offensichtlich eine Figur, die ebenso vielleicht wie, oder auf eine andere Art, aber wie Antoinette, das ist eine Parallele auf jeden Fall, dass da ganz wenig Liebe anscheinend in der Familie gewesen ist. Ne?
Genau.
Also dass sein, er schildert
da
das ja
wirklich. Da treffen sich schon die Richtigen mal wieder.
Beide kaputt.
Ja, genau.
Dass er quasi von seinem Bruder und seinem Vater, ist Vater oder Stiefvater?
Genau, nee, der Vater.
Genau, also dass so dieses patriarchale System auf jeden Fall auf Biegen und Brechen aufrechterhalten werden muss, dass er jetzt in die Kolonie muss und diese Frau mit dem Geld mitbringen soll, so ungefähr.
Ja, und gleichzeitig lachen sie ihn auch ein bisschen aus darüber und wollen, finden diese Frau ja von Anfang an zwielichtig.
Sie wissen schon,
das ist die Tochter einer Verrückten, hu.
Ne? Genau, aus ihrer
so schlechte,
Sicht.
Schlechte,
aus ihrer
schlechte
Sicht
Materie-
ist das so, ja.
Verdorbene Ware. Wir kommen, also wirklich.
Genau, aus ihrer Sicht.
Ein Geschäft unter Männern, und er wird über den Tisch gezogen.
Ja, so, genau.
Und aber es gibt ja auch keine Lösung. Also es gibt ja eben, weil man sich ja nicht so einfach lösen oder trennen kann, ist es so, also das ist wie so das schlimmste Kammerspiel eigentlich. Die beiden können eigentlich nicht weg. Und das finde ich so wahnsinnig, also das empfand ich die ganze Zeit auch so als wahnsinnig bedrückend.
Das hat was sehr Beklemmendes, ja. Wobei die Frage ist, wenn sie, ich denke halt, es hätte schon die Möglichkeit gegeben, also es gibt ja diesen Punkt, wo er wirklich, und da finde ich ihn als, also ich finde ihn als Figur auch nicht ganz überzeugend einfach. Also ich konnte ihn nicht wirklich greifen tatsächlich. Also vor allem dann am Ende, glaube ich, vom zweiten Teil ist das, wo er dann irgendwie so ganz, da fand ich ihn wirklich wirr auch und sehr pathetisch, dass er dann irgendwie sagt, er will sie besitzen und er will irgendwie nicht, dass sie jemals jemand anderen liebt und er kann sich vielleicht nicht anders verhalten aus seiner Geschichte heraus, er schafft es nicht, aber er könnte sie auch freigeben sozusagen.
Ja, ich habe das mir so erklärt,
Na?
Na, Anselm, was kommt jetzt wieder für Mansplaining?
Ich habe mir das so erklärt, dass er eben, mal abgesehen davon, dass da einiges wirr ist in dem Buch, weil das einfach auch flirrende Dschungelhitze, Traumata, exzessive Emotionen, schwarze Magie, also das ist auch schon so ein Cocktail, wo man als Leser auch so ein leichtes Schwindeln im Kopf kriegt.
Kriegt man wirklich.
Also deswegen passt das auch schon, was du da sagst mit diesem Wirre, aber ich glaube, dass da dass das schon Programm ist. Und ich glaube, dass er diese Frau vielleicht nicht liebt, aber eifersüchtig ist und sie besitzen will. Weil er will dieses wilde Naturkind, was ich eben so dargestellt habe, natürlich kontrollieren. Mhm. Und das ist für diesen Typ Mann, der vielleicht ängstlich ist, der seine ganzen Emotionen so wie in so einem Kerker bei sich drin hält, der selber nicht geliebt worden ist, sehr plausibel, dass er sagt, ich will nicht nur schreiend vor der Natur weglaufen, sondern ich will die sogar besitzen. Ich will die besitzen und kontrollieren. Und das ist ja auch, kann man sagen, so das massiv postkoloniale und psychologisch tiefgehende von dem Roman. Mhm. Und bevor ich mit euch über das Postkoloniale sprechen will, möchte ich sagen, was ich so geil finde an der Reese und ihrem Buch, ich habe den Eindruck, sie will mich nicht belehren, sie ist keine Pädagogin, sie hat kein politisches Programm, sie ist weder Feministin noch Postkolonialistin, im Sinne von, dass sie das lange studiert hat und dann überlegt, wie kann ich das jetzt in einen Roman packen, sondern sie ist eine von Sachen extrem angefasste Personen, die aber es schafft, mit Sprache und indem sie sich in verschiedene Perspektiven reinversetzt, dem ganzen Irrsinn Ausdruck zu verleihen. Und der kommt mir dadurch näher und irgendwie echter vor. Und ich habe das Gefühl, dass die, und das mag ich bei Autoren und Autorinnen immer, die hat mit niemand einen Vertrag. Die hat auch nicht vor, die Schwarzen als gute Menschen darzustellen. Die hat auch nicht vor, die Frauen als wahnsinnig sympathische, arme Opfer darzustellen. Die hat auch nicht vor, irgendjemand zu groß zu verstehen, sondern die schildert die Leute einfach relativ schonungslos, allesamt. Ja,
das stimmt.
Und die ist irgendwie unbestechlich. Die guckt sich das an und sagt, ich erzähle jetzt mal, wie es ist. Macht was daraus. Viel Spaß, Freunde.
Ja.
Und wir können dann eben daraus vielleicht feministische Theorie ableiten oder sagen, ja, das geht ja gar nicht, wie damals die Ehegesetze waren oder auch wie mit Sklaven umgegangen worden. Ist ja klar, dass da nachher so schlimme Sachen dabei rauskommen und so, ne? Das steckt da alles mit drin in dem Buch. Aber sie hat nicht irgendwie so ein politisch-didaktisches Programm. Und nein, dadurch knallt das aber auch noch mehr rein, finde ich. Ne?
Das stimmt.
Und ich frage mich, ob man, wenn die das heute als unbekannte Autorin an Verlag schicken würde, ob man das drucken würde. Aus so verschiedenen Gründen.
Würde,
das Endwort haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt.
Ja, ne? Würde nicht durch so ein Sensitivity-Reading kommen.
Nee.
Auf keinen Fall.
Also das ist, mal abgesehen davon, dass wirklich, ich sag jetzt die beiden Wörter, Obacht für Leute, die sowas verletzt, es ist nicht nur das Wort Neger, sondern auch das Wort Nigger, das hier vorkommt. Und zwar in allen möglichen Facetten, auch als weiße Nigger. Mhm. So bezeichnen die Schwarzen, die heruntergekommenen weißen ehemaligen Sklavenhalter.
So wird sie bezeichnet.
So wird sie
als
bezeichnet.
Weiße Kakerlake
auch. Weiße Kakerlake, weißer Nigger. Ja, das ist eine bestimmte Sichtweise. Und wenn man die Wörter alle rausstreichen und mit N-Wort ersetzen würde, wäre es, glaube ich, komisch, aber es ist unangenehm für eine heutige Leser.
Sehr unangenehm,
und es gibt auch keinen Kommentar vorneweg oder so. Das muss man vielleicht wissen. Also so eine, dass man so im Vorwort mal sagt, ja, Leute, wir haben uns dafür entschieden. Ne? Das hätte man vielleicht machen können.
Ja,
nach also heutiger 2015 Sensibilität.
Könnte man das schon
Ich denke erwarten. Schon, da war das eigentlich schon im Schwange.
Auf jeden Fall.
Und das ist aber nicht das Einzige, sondern es ist auch so, dass sie diese Fremdheit, die Schwarzen für Rochester und Co. also dieses Fremdheitsgefühl, was sie auslösen, dass sie das einfach so stehen lässt. Gleichzeitig nimmt sie die Figuren alle ernst. Mhm. Ich habe das Gefühl, die hat mit keinem einen Vertrag, aber die nimmt jeden ernst, auch die Männer, die ausbeuterisch sind oder so. Und auch so eine kleine Amelie oder so. Die nimmt die alle ernst, aber sie sagt zu keinem, ich bin dein Freund oder ich mag dich oder ich stelle dich jetzt besonders schonend da. Mhm. Und das macht das Buch irgendwie unangenehm, aber auch toll.
Ja, das stimmt. Das würde ich auch unterschreiben.
Ich finde es vor allem ganz toll, weil ja eigentlich so unterschiedliche Gemeinschaften aufgezeigt werden, die aber alle einsam sind. Also man ist so reingeworfen in eine Welt, wo alle zusammenarbeiten total, müssen und alle auch voneinander profitieren sollten, aber alle sind eigentlich wahnsinnig einsam und können.
Es ist eine Albtraumwelt.
Es ist wirklich, also ist wirklich eine reine Albtraumwelt. So. Ja.
Und die vielleicht nicht so weit von der Realität von so einem English Empire und so weiter weg ist. Also ich denke jetzt nicht, dass das so komplett an den Haaren herbeigezogen ist. Und sie selber, die Jean Rhys, ist ja 1890 auf Jamaika geboren, auf Dominika. Mhm. Ne? Und ist erst mit 16, 17 nach England, sind danach 16, gekommen.
16, ne? Ja.
Und ich habe heute einen Artikel gelesen, da war es dann 17, aber sagen wir, es ist auch nicht wichtig. Und die hat sich, glaube ich, dann weder in England besonders zu Hause gefühlt, hatte da auch einen Kulturschock, noch hat sie sich als Einheimische auf Dominika gefühlt, weil sie da ja zu so einer absoluten Minderheit geführt hat von 300 Weißen unter 30.000 Schwarzen, die das Wahlrecht wurde für die Schwarzen eingeführt, aber es gab, man musste eine Art Steuer zu bezahlen, wenn man wählen wollte. Das heißt, die meisten Schwarzen waren zu arm, um zu wählen, haben trotzdem alle Weißen gewählt, obwohl es nominell das Wahlrecht gab. Das war aber total ungerecht. Das heißt, 300 Leute beherrschen mehr oder minder noch 30.000, die mit den Hufen scharren, das kann man so nicht sagen, aber die so in der Ecke stehen und sagen, Alter, so, ne, irgendwann knallt's hier. Und was für eine gruselige Stimmung.
Ja.
Für alle.
Ja, absolut.
Und dann noch die Männer-Frauen-Problematik und dann noch die Klassen und die Hautfarben. Es ist alles drin. Mhm. Alles, worüber wir seit 10 Jahren im Feuilleton auf sehr hohem Hahaha-Niveau diskutieren, ist hier drin, ja.
Und das, was ich aber in dem Roman wahnsinnig toll finde, obwohl das alles, also so diese ganzen sozialen Ungerechtigkeiten und alles drinstecken, was ja auch eigentlich als Informationslast erschlagen sein kann, ist es alles sehr atmosphärisch erzählt. Und ich finde, so ein atmosphärischer Text macht ja eigentlich aus, dass wenig Information transportiert wird, weil irgendwie die Atmosphäre mehr Raum kriegt. Und ich finde, der Roman schafft aber beides. Also, dass man wahnsinnig viel über diese Welt lernt und trotzdem aber so einen ganz stickigen, heißen Raum irgendwie hineingeworfen wird, wo man irgendwie ganz viel wahrnehmen kann.
Allein der brennende Papagei, was für eine Filmszene.
Ja,
ne?
ja.
Oder auch diese Liebesnacht, in Anführungszeichen. Ne? Und oder wie er den Daniel Cosway besucht und was für eine ambivalente Figur das ist. So ein armer Typ irgendwo, der schwarz ist und der sich ungerecht behandelt fühlt, aus nachvollziehbaren Gründen, aber der vielleicht ein Lügner ist und jetzt manipuliert. Und so Täter und Opfer in einer Person und auch wieder jemand schaden will, aber der auch selber so beschädigt ist. Und das ist so reichhaltig und dann auch noch atmosphärisch und individualpsychologisch und strukturell soziologisch, dass man schon sagen kann, das ist
schon toll.
Ein Meisterwerk mit vielleicht ein bisschen der Schwäche, dass es manchmal eben auf eine Weise ungenau oder sperrig ist, wo ich dann sagen muss, so puh. Aber ich wollte mit euch noch über das Postkoloniale sprechen. Habt ihr da irgendwie noch eine Sichtweise drauf? Das ist ja in den 60ern noch kein Begriff gewesen, der so verbreitet war. Ich glaube, erst mit Edward Saids Buch in den 70ern, Orientalism, kam das im akademischen Diskurs mehr und mehr an. Und heute ist es zumindest so beim bestimmten Teil der Geisteswissenschaften etwas, das man nicht mehr wegdenken kann. Und da gibt es ja tolle Debatten und weniger tolle und gute Zugänge und solche, wo ich sage, ja, okay, Freunde, ist alles sehr schematisch dann plötzlich geworden. Aber habt ihr das Gefühl, dass das ein Beitrag ist oder dass man das heute noch lesen sollte in Postcolonial Studies, in Lüneburg an der Leuphana zum Beispiel? Oder würdest du sagen, da gibt es bessere Texte, die das vielleicht weniger unangenehm und sperrig rüberbringen? Nee, Feli, du hast auch an der Leuphana studiert, wo wir neulich drüber gesprochen haben, über diese wunderschöne Universität.
Ja, ich hab ja immer nur so ein bisschen studiert. Ich finde ja erstmal unangenehm und sperrig irgendwie gut. Also gerade eigentlich auch als Lehrtexte ist es ja gut, wenn man sich an etwas abarbeiten muss. Und das war auf jeden Fall auch, also dieses Buch war ein Buch, an dem ich mich abarbeiten musste. Mhm. Also ich hatte wenig freudvolle Momente. Ich hatte welche. Ich hatte welche. Das hatte dann was mit der Atmosphäre zu tun oder mit bestimmten Sprachbildern oder einzelnen Sätzen, die ich wahnsinnig, wahnsinnig gut fand. Aber ich hatte ansonsten sehr wenig Genuss.
Wir hatten eine richtig schlechte Zeit, gerne.
Und
gern geschehen.
Gern, danke.
Katharina,
danke.
Immer wieder gern.
Du. Aber nein, ich finde dir wirklich, ich muss dir wirklich danken. Also ich finde es ja auch gut, wenn ein Text auch Arbeit sein kann. Und um deine Frage zu beantworten, nein, ich finde, das ist irgendwie so ein wahnsinnig guter Beitrag, wie man einen Einblick in eine Welt rein bekommt, wo man sonst eigentlich normalerweise keinen Zugriff hat und der, glaube ich, von anderen AutorInnen erzählt, wahrscheinlich wahnsinnig platt wirken würde. Und eben weil das so, weil die Menschen so unangenehm miteinander umgehen und aus heutiger Sicht auch politisch unkorrekt miteinander umgehen, ist man so sehr ungeschont drin. Mhm. Und das finde ich eigentlich gut.
Die nimmt ihre Leserinnen ernst. Ne? Das, die sagt, ja komm, nimm.
Ja, voll.
Ich nehme dich nicht bei der Hand, ich erkläre hier nichts, ich moralisiere es nicht, ich baller jetzt.
Und ich glaube, was halt, also was mir sogar auch heute noch, wenn es um Migrationsgeschichten oder sowas geht, oft fehlt, ist einfach die Perspektive, dass es unter diesen unterschiedlichen Feldern von Migration auch unterschiedliche Stufungen gibt, also von Diskriminierungen und alles. Also
Es
wird schon öfters thematisiert.
Aber sowas wie ein, ich sag's nochmal, sorry, ein weißer Nigger ist schon seltener. Weil sie ist eigentlich wirklich eine Fremde in einem fremden Land, und zwar sowohl in England als auch auf Jamaika. Und ich finde allein schon die Idee krass, ich setze meinen Roman genau da an, wo die Sklaverei abgeschafft wird. Und erzähle jetzt aus der Sicht der Weißen, die aber auch nicht so ganz weiß sind. Die Mutter ist ja irgendwie so Martinique, vielleicht irgendwie mit ungeklärter Herkunft so, aber die Tochter ist relativ hellhäutig. Und jetzt bin ich da mit Menschen, die eigentlich zu den bösen Ausbeutern und Ausnutzern ihrer Privilegien gehört haben, die aber gerade verlieren und damit in bittere Armut abrutschen und dann aus der Sicht des Kindes, das dafür ja nichts kann. Was für eine moralische Komplexität wird da schon gleich aufgemacht?
Ja, das stimmt.
Ja. Und auch des Kindes, das ja sich zwischen diesen ganzen Identitäten eben befindet, wie auf so einer eigenen kleinen isolierten Insel oder so. Ne? Also sie kann, ich finde, das ist zum Beispiel, wird das ja auch sehr deutlich in dieser Freundschaft mit Tia.
Ja, das ist auch eine ganz tolle Stelle, wo die sich angucken. Die eine weint, die andere blutet und dann sagt sie, ich sah auf sie wie in einen Spiegel. Und Tia ist schwarz.
Das ist ganz, ganz stark beschrieben, also wie sehr sie sich auch wünscht. Ja, aber wie sehr eigentlich die Protagonistin sich danach sehnt, zu einer der Identitäten wirklich dazu zu gehören. Und eigentlich möchte sie, also sie sympathisiert ja ganz stark mit Christophine, die schwarz ist, und eben mit Tia.
Ja.
Und kann aber auch da, also gut, bei Christophine ist es nochmal was anderes, die so eine bisschen so beschützende, mütterliche Rolle hat, aber dieses Freundschaftliche, das gelingt ja gar nicht. Das gelingt dann eher ja, das ist vielleicht nochmal eine andere Welt, wo sie dann in diese Klosterschule kommt.
Also ich würde sagen, da hat sie ihre beste Zeit.
Auf jeden Fall.
Ich war überrascht, wie freundlich die Nonnen da
gestellt
werden.
Man erwartet gar keine Freundlichkeit mehr.
Aber die sind ja ziemlich cool da und man hat das Gefühl, also das muss man nicht so sehen, ne? Aber das Buch Bottomline sagt, heirate keinen Mann, als Frau geh in einen Konvent.
Wobei, das könnte man wirklich denken.
Eine geheime Sehnsucht von Jean Rhys, die drei Ehen hatte, die alle katastrophal waren.
Ja. Tatsächlich gibt es auch so eine ähnliche, also wird sowas Ähnliches ja auch gesagt am Ende des ersten Teils, warte mal, wie war denn das nochmal, wo dann irgendwie klar wird, ihr Stiefvater kommt und sie merkt, er schaut sie so auf eine Art und Weise an, dass jetzt klar ist, sie soll irgendwie verheiratet werden, sie spürt das irgendwie schon und er bringt ihr irgendwie so ein schönes Kleid mit und so. Und ich weiß nicht mehr, ob er sagt oder irgendjemand sagt so, ja, du kannst ja nicht für immer hier bleiben, so ungefähr sinngemäß. Und sie sich dann fragt, ja, warum denn eigentlich nicht? Weil das ist eben, wie du sagst, oder wie ihr beide auch meintet, die schönste Zeit für sie und eigentlich so eine geschlossene Welt. Wobei die für sie ja auch nicht wirklich funktioniert. Ne? Also anders als jetzt zum Beispiel in Jane Eyre, wo wirklich so eine so eine Innerlichkeit irgendwie auch da ist und so eine Religiosität, ist sie ja in dem auch schon sehr viel moderner, wo sie zum Beispiel dann auch sagt, ich weiß nicht, kann ich noch eine Passage
vorlesen? Ja, bitte, bitte.
Weil das ist noch meine zweite Lieblingsstelle.
Ja, klar.
Das ist auch wirklich sehr schön beschrieben in diesem Kloster, wo sie dann sagt, alles war Helligkeit oder Dunkel. Die Wände, die flammenden Farben der Blumen im Garten, die Trachten der Nonnen waren hell. Aber ihre Schleier, das Kruzifix, das an ihrem Gürtel hing, die Schatten der Bäume waren schwarz. So war es, hell und dunkel, Sonne und Schatten, Himmel und Hölle. Denn eine der Nonnen wusste alles über die Hölle. Wer nicht? Aber eine andere wusste alles über den Himmel und die Merkmale der Seligen, deren geringstes, deren allergeringstes überirdische Schönheit ist. Ich konnte diese ganze Ekstase kaum erwarten und betete einmal darum, lange Zeit tot zu sein. Dann fiel mir ein, dass das eine Sünde war. Es ist Anmaßung oder Verzweiflung, ich weiß es nicht mehr genau, aber eine Todsünde. Also betete ich auch deswegen lange, aber der Gedanke kam mir, so viele Dinge sind Sünde, wieso? Eine weitere Sünde, das zu denken. Aber zum Glück sagte Schwester Marie Augustine, dass Gedanken keine Sünde sind, wenn man sie auf der Stelle vertreibt. Man sagt, Herr, rette mich, ich gehe zugrunde. Ich finde es sehr tröstlich, genau zu wissen, was zu tun ist. Trotzdem betete ich danach nicht mehr so oft und fragte und bald fast gar nicht mehr. Ich fühlte mich kühner, freier, glücklicher, aber nicht mehr so sicher. Also da wird ja irgendwie auch schon deutlich, dass sie mit dieser Religiosität, dass sie da auch raus, dass sie da auch rauswächst oder das gar nicht für sich annehmen kann in dem Maße.
Das ist eine ganz tolle Stelle,
die
du da ausgewählt hast, weil sie eigentlich einen Kernkonflikt im Christentum und vermutlich auch in anderen Religionen berührt, nämlich wenn der Himmel so toll ist und die Welt so schlecht und dem Teufel gehört, warum sind wir hier? Ne? Und dann bekommt man gesagt, ja, Selbstmord ist die allerschlimmste oder eine ganz schlimme Sünde und sowas zu denken alleine und du hast hier eine Aufgabe und bla bla bla. Und man denkt so, nee, du hattest mich bei die Seligen, aber jetzt verlierst du mich langsam. Ne? Und das ist ja, es gibt sozusagen das gnostische Erbe im Christentum und in der Gnosis wäre so, ja, die Welt ist schlecht, die ist vom Teufel geschaffen und das ferne Lichtreich, das ist das, wo die Seele hinfliegen will. Und ja, sozusagen ein bewusster Selbstmord ist dann nicht unbedingt das Problem. Aber im Christentum, weil das ja auch dann im Prinzip eine Staatsreligion wurde, die sich sozusagen ja mit der hiesigen Welt irgendwie auch beschäftigen muss, dass die Leute Familien gründen, Staaten aufbauen, Königen gehorchen und so, ist das dann ein bisschen schwieriger. Und das so aus Pseudokinderperspektive mal so eben so in einer Seite, das so, das zeigt auch, wie klug die Reese
total.
Ist. Ne? Also das ist schon eine sehr, sehr schlaue Frau,
ja.
Finde ich. Und man muss vielleicht auch noch sagen, sie hat das Buch geschrieben, da war sie schon Mitte 70, das ist erschienen, da war sie 76 Jahre alt und lebte in so einer schäbigen Hütte, alkoholkrank, war auch mehrmals in geschlossenen Anstalten, wie gesagt, 3 gescheiterte Ehen, mehrere Abtreibungen, war als Literatin längst vergessen und dann hat eine Lektorin und eine Freundin, die als Schauspielerin und so weiter reüssiert hat, die beiden haben sie echt nochmal so nach vorne gebracht. Und da muss man wirklich sagen, also ohne diese Frauensolidarität hätten wir dieses starke Buch vielleicht auch nicht. Ne?
Ja.
Also helft euch untereinander, so wie vielleicht die ersten Bücher von ihr nicht ohne den zwielichtigen Ford Maddox-Typen da erschienen werden, ne? Der mit ihr eine Affäre hatte, aber auch ihre Literatur gefördert hat. War der nicht selber Autor? Ja, aber schon lange so auf dem absteigenden Ast, ne? Aber der war natürlich irgendwie als 50-Jähriger etabliert und ja, Ford Maddox Ford mit Namen.
Was für ein Name alleine.
Der Name, ja, den fand ich auch.
Ja, das klingt wie aus einer Serie, ne? Und dann wollte ich noch kurz erwähnen, auch wenn das eher nur ein düsteres Detail ist, also die war teilweise in ihrem Leben so runter, dass sie auch für Geld Sex mit Männern hatte und also so als inoffizielle Sexarbeiterin oder wie man es auch immer nennen will, fungiert hat. Und ich glaube, die hat sich wirklich immer nach Liebe gesehnt und das nicht gefunden. Also schon bei ihrer Mutter nicht und mit den Männern echt schwierig. Da gab es vielleicht auch gute Momente und so. Und dann wahnsinnig viel gesoffen. Und ich glaube halt manchmal auch bei den Autoren, Autorinnen, die viel saufen, dass sich das ein bisschen auf die Präzision einzelner Stellen auswirkt. Also das, ich sage auch, der Radetzky-Marsch von Josef Roth.
Spekulativ.
Ja, also dieses, das ist manchmal, denke ich so, Junge, jetzt werd mal wieder nüchtern, da ist irgendwas, ne? Also ich kann es nicht empfehlen, so finde ich. Also ich finde Radetzky-Marsch großartig, Josef Roth großartig und so, auch Fitzgerald und so weiter, aber manchmal habe ich den Eindruck,
du kannst das Schreiben und Trinken nicht empfehlen.
Ja, ich glaube, wenn man sein Gehirn echt so stark unter Drogen setzt oder unter Alkohol, dass es ist echt schwer ist, dann noch so klarsichtig und präzise zu sein, was nicht heißt, dass die es nicht immer wieder sind, aber es gibt zwischendurch so Passagen, wo ich sage, ja, okay, das ist irgendwie, rutscht dir da was weg. Da geht plötzlich der Zugriff verloren, auch die
aber
Orientierung.
Aber da würde ich jetzt hier Das
ist auch eine steile
eine
These.
Spekulation.
Ich geb sie den Menschen an den Endgeräten mal mit.
guckt mal, welche Leute viel gesoffen haben und was dabei rausgekommen ist. Und jetzt sagst du Edgar Allan Poe, mein geschätzter Edgar Allan Poe, und da sage ich, der war 90% der Zeit nüchtern. Aber wenn er gesoffen hat, so quartalsoffermäßig, dann ging es schnell steil bergab. Da hat er aber auch nicht geschrieben.
Komm, ich lese noch, Stelle aus dem dritten Teil vor.
Gerne.
Eine ganz kurze, ich lese mal einen kleinen Absatz, weil den dritten Teil haben wir jetzt ja, den lassen wir auch.
Stiefmütterlich behandelt, ja.
Genau, den lassen wir eigentlich auch weg.
Der Klappentext spoilert schon das Ende, aber ist auch egal.
Ja, das, aber genau. Hier gibt es keinen Spiegel und ich weiß nicht, wie ich jetzt aussehe. Ich weiß noch, wie ich mich selbst betrachtete, wenn ich mir die Haare bürstete und wie meine Augen zurückblickten. Das Mädchen, das ich sah, war ich selbst, doch nicht ganz und gar ich selbst. Vor langer Zeit, als ich noch ein Kind und sehr einsam war, versuchte ich, dieses Mädchen zu küssen. Aber das Glas war zwischen uns. Hart, kalt, von meinem Atem überhaucht. Jetzt haben sie mir alles genommen. Was tue ich an diesem Ort? Und wer bin ich?
Um unser Gespräch auf einer erträglicheren Note zu beenden, ja, möchte ich noch sagen, dass ich früher auf dem Commodore 64 ein Computerspiel namens Pirates hatte und dass da diese ganzen karibischen Inseln vorkommen und man die erobern kann. Santiago, Dominica, Jamaika, St. Kitts, Martinique. Und dass mir deswegen das hier leicht gefallen ist, mich geografisch zu orientieren.
Toll, das ist total erbaulich, das der Anschluss.
Ja, siehst du.
Erobern von...
Ja, das ist ein Spiel.
Ich möchte noch als letzte Frage eigentlich stellen. Also wir haben jetzt ja gar nicht drüber geredet. Wie findet ihr das generell, so Literatur, die für eine andere oder zu einer anderen Literatur entstanden ist? Also es ist ja fast nicht Fanfiction, aber es ist ja wie so ein Prequel. Findet ihr? Weil normalerweise nervt mich das. Also weil ich denke mir, wenn jemand eine Idee hatte, dann mehr nervt es mich, wenn andere Leute dann so wie so andere Kammer drumherum bauen und dann eigene Romane dazu machen. Jetzt mich nicht genervt, weil es so gut war, aber normalerweise bin ich gar nicht so der größte Fan davon.
Mir fällt gar kein Beispiel ein. Deswegen kann ich da nichts zu sagen. Mir fällt kein anderes Buch ein, das das so macht. Also es gibt bestimmt sowas, aber hier finde ich es super.
Ich finde es auch, also ich finde, es ist ja was ganz Eigenes, was sie daraus macht. Ne? Und sie hat ja wirklich durch ihre eigene Biografie einfach sozusagen so eine Berechtigung, wollte ich schon sagen. Also so, ne, es ist ja
einen guten Draht zur Karibik.
Ja, es ist einfach absolut richtig und total gut, da so ein Gegengewicht zu dieser wirklich schrecklich schematischen Figur zu schaffen. Mhm. Ne? Also das ist ein ganz eigenes Werk, was sie da geschaffen hat. Im Prinzip nimmt sie ja eigentlich nur so Rahmendaten daraus und macht was ganz Eigenes daraus. Also auch dieser Rochester ist ja eine Figur, die sie ganz eigen entwickelt und über Bertha zum Beispiel in Jane Eyre, ja, wie gesagt, die ist halt gar keine richtige Figur, sondern eigentlich sowas total Holzschnittartiges, und dadurch finde ich es absolut großartig in diesem Fall. Wie ich das, also generell könnte ich es auch gar nicht sagen, mir fällt auch nicht so richtig was ein. Und ich, also Fanfiction, ich würde jetzt nicht sagen, dass das Fanfiction
absolut
ist,
nicht,
sondern das ist eher ein Gegenentwurf oder ein Gegengewicht.
Writing back gibt es ja auch den Ausdruck, ne? Und das kann manchmal zu pädagogisch und didaktisch sein, dass man sagt, so jetzt erzähle ich mal als wahre Karibin, was du damals in dem Buch gemacht hast. Aber weil es das ja eben nicht ist, finde ich das hier toll. Das gibt für mich noch eine Ebene dazu mit Jane Eyre.
Ja.
Eine gute Ebene. Ich habe Jane Eyre mit Mitte 20 gelesen, da habe ich so diese ganzen Gothic-Novels haben wollen, habe ich gehört, oh, Sturmhöhe und Jane Eyre, das ist auch so Schauerroman-mäßig. War dann bei Jane Eyre enttäuscht, das war viel mehr Liebe als Schauer.
Ja.
Und fand natürlich dann die Bertha das Beste.
Die ist das Schaurigste.
Das war das Schaurigste. Ja. Und kann aber gar nicht sagen, ob ich das Buch irgendwie gut oder schlecht fand. Das war halt für mich damals recht lang. Und ich sag's mal ganz primitiv, bisschen zu wenig Schauer. So, ich habe das wirklich, ja, ich habe vorher Der Mönch gelesen. Und
nicht genug Schocker.
Und hier dieses mit dem Melmoth, der Wanderer. Und das fand ich dann doch deutlich geiler. So, ja. Oder das Schloss von Otranto.
Wir müssen irgendwie jetzt so ein schönen Abschluss finden. War das jetzt unser Abschluss?
Nee.
Finden wir noch was Schöneres?
Du findest den Abschluss, Katharina. Du hast das Buch mitgebracht. Oh, du hast dich mitgebracht. Beides finde ich super.
Danke.
Es war eine aufregende, spannende und belastende, aber auch reiche und erfüllende Lektüre. Ich genau wie du, Nefeli, kann ich das Buch nicht und bin super froh. Und ich kann es mit den Einschränkungen, die jetzt hier, glaube ich, klar geworden sind, empfehlen. Und zwar sehr.
Und ich auch von Herzen. Ich würde es, wenn man etwas Englisch kann, auch tatsächlich auf Englisch empfehlen.
Das haben wir uns jetzt geklemmt diesmal, Nefeli, ne?
Faul, ja, faul wie aber wir die, sind. Aber die Übersetzung, also ich hatte ja erst das Englische gelesen und jetzt die deutsche Übersetzung und ich fand die schon, also ich bin da jetzt nicht irgendwie so hakeln geblieben oder so. Ich fand die schon gut, auf jeden Fall.
Ja. Okay, dann danke nochmal an die Übersetzerin.
Danke,
Übersetzerin. Birgitte Walicek.
Ja.
Und bis demnächst, ihr Lieben.
Ich werde jetzt an eine Orchidee oder sowas riechen, damit ich noch was püsel.
Ich werde einen Papageien abfackeln.
Danke, jetzt hast du mir diesen Moment ruiniert.
Ich möchte auch nochmal Danke sagen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, hier zu sein.
Cool, schön. Dank. Danke.
Tschüss. Tschüss.
Nax Brunch, der Literaturschnack, wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Dirk Hertrampf. Produziert wird der Podcast von Piero Masterlerz.